Hier ist CB-Funk, der Computerbiz-Podcast. Herzlich willkommen zur 59. Episode mit Fabian, dem Fake-Frame-Ressortleiter. Hallihallo, Fabian.
Hallo, Jan.
Guten Tag. Ja, eigentlich bist du Ressortleiter Fake-Frames? Den Titel müsste sich ja...
Ich habe langsam den Überblick verloren, wie viele Ressorts ich eigentlich leite.
Du bist ja eigentlich nur Umfragen. Aber jetzt irgendwie diese Woche und weil du es immer wieder als Fake Frames als einziger, glaube ich, im Team bezeichnest und wir das diese Woche mal besprechen werden.
Ja. Ich heiße ja auch in unserem Teamchat Fake Frame Fabian.
Ja, den Titel, den Namen hast du dir selber gegeben. Vom Jahreswechsel, oder? Ich weiß gar
das,
nicht.
Den hat mir Mordenkainen, unser Moderator, gegeben, also Mordi, und ich fand den so gut, den musste ich übernehmen.
Okay, ja, jetzt bin ich da auch aufgeschlaut. Ja, bleiben wir beim Thema, darüber werden wir nämlich diese Woche sprechen. Du hast letzte Woche ja schon angekündigt, dass du den Artikel, der da noch gar nicht online war, schon gelesen hattest.
Ja.
Inzwischen ist er online. Mhm. Er schimpft sich Frame Generation von AMD und Nvidia im Duell. Wolfgang hat sich, wie versprochen, ich glaube schon irgendwann, oh Gott, Anfang Januar, mit irgendwann nach diesem Super Januar in Aussicht gestellt, hat er sich jetzt wirklich nochmal 4 Spiele angeguckt, die, ich mache die Anführungsstriche hier, DLSS 3 versus FSR 3, beide Technologien unterstützen. Und wie es da aussieht mit den künstlichen Zwischenbildern. Dann haben wir auch gleich die passende Grundlage, um über eine Ankündigung zu sprechen, die Paper Master, der CTO von AMD, diese Woche gedroppt hat. Nämlich, dass AI bei FSR Einzug halten wird dieses Jahr. Ich glaube so, ja doch, so konkret ist das schon geworden. Und das hält Einzug dieses Jahr und dafür ist Schluss, Schicht im Schacht bei GeForce GTX und höchstwahrscheinlich auch schon im Q1, denn da hieß es jetzt aus chinesischen Branchenkreisen, dass die letzten GeForce GTX, diese 1600er Serie, ne, die RTX 2000, die keine RTX können, dass die wirklich eingestellt werden. Und ab Q2 gibt es da nichts mehr nachzubestellen. Damit endet eine Ära. Wir können ja nochmal zurückblicken. Du hast schon gelebt, als diese Ära begonnen hat, Fabian. Da kann ich dich ja mal fragen, was du da so besessen hast.
Oder ja, das ist, finde ich, da kriegen wir gleich mal drüber.
Da reden wir gleich mal drüber, genau. Dann haben wir eine Frage aus der Community, die wir beantworten werden. Und du hast die Sonntagsfrage gestellt zum Thema VRAM.
Ja. Reden wir auch gleich drüber.
Genau. Starten wir mit dem großen Fake-Frame-Duell. Ah, da musst du gleich nochmal einen Schluck nehmen. Ja,
Discord. Ja, habe ich auch. Muss man auch. Ja. Wahrscheinlich auch nicht nur Wasser. Wir haben ja.
Ja, bitte.
Auf der einen Seite, du hast es eben in Anführungszeichen gesagt, DLSS 3 und auf der anderen Seite FSR 3. Dann sind das ja immer mal wieder diese großen, tollen Marketingbegriffe. Wir hatten da ja schon mehrmals im Podcast drüber gesprochen. Wir haben auch die auf der Startseite ganz oben verlinkte Übersicht über diese ganzen Techniken, was eigentlich was ist. Und was hier im konkreten Fall dann ja gemeint ist, ist DLSS 3 Frame Generation oder halt generell DLSS Frame Generation, was halt ein neues DLSS-Feature ist, das mit Version 3.0 kam, was aber nicht synonym ist zu DLSS 3.0. Und bei AMD halt eben Fluid Motion Frames, was aber auch von AMD hinlänglich immer mal wieder Frame Generation genannt wird und halt eben auch mit FSR 3 kam.
Und Wolfgang hat ja schon vor Monaten für sich und damit auch für die Leserschaft festgelegt, dass er in Zukunft auch nur von Frame Generation sprechen wird. Mhm. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg, denn auch wenn AMD da auf dieses Fluid Motion Frames setzt, um einen eigenen Marketingnamen zu haben, das wird unisono bei beiden so verwendet werden und jetzt recht von den Zockern. Aber ja, zurück zu dir, beziehungsweise noch eine kleine Anmerkung oder greif deinen Gedanken nochmal auf. Und der Artikel beginnt ja auch nochmal mit Vorsicht, Vorsicht, hier geht es dies und um jenes. Und kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir hatten kurz, bevor der Artikel online ging, hatte ich nochmal mit Wolfgang gesprochen, sollten wir nicht DLSS 3 und FSR 3 im Kontext des Artikels, also über dem Titel, in Anführungszeichen setzen. Und da hat er gesagt, ja, da hat er sich auch schon drüber Gedanken gemacht, lass es uns machen. Und da ging der Artikel online, da war im Team intern sofort, hä, wieso ist das denn mit Anführungsstrichen?
Ich hab's ja mitbekommen, genommen. Ja.
Oh, es steht vorne nochmal klar drin, aber er hat sich jetzt die Frame-Generation-Technologie nochmal angeguckt, was er ja schon mal gemacht hatte, als das gestartet hat bei AMD. Also sowieso, als es kam Ende 2022 bei Nvidia.
Ja, das war ja mit der 4090 im Test kombiniert. Das hat da eine ganze Seite bekommen.
Genau. Und dann letztes Jahr, als AMD dann ein Jahr später nachgezogen ist mit
Ja, das war wirklich ein Jahr später.
FSR Frame Generation, das so kläglich gescheitert ist am Anfang und dann in Avatar im Dezember überzeugen
Ja,
konnte.
also wir erinnern uns, wir hatten halt zwei sehr hochkarätige Spiele, die zuerst FSR 3 Fluid Motion Frames bekommen haben. Das waren das allseits beliebte Forspoken und das ebenso beliebte Immortals of Avium oder was auch immer von EA war das, dieser Magie-Shooter. Keine Ahnung, und in beiden Spielen war es halt eine Katastrophe, du hast es schon angesprochen. Und dann kam ja die von uns als Wiederauferstehung bezeichnete Umsetzung in Avatar,
Ja.
die ja einwandfrei lief. Also super toll. Und seitdem gibt es ein paar neue oder einige neue Spiele. Also gerade Februar ist da einiges passiert. Und da wollten wir uns oder Wolfgang jetzt mal anschauen, okay, wie ist es denn bei denen? Wie sieht es denn hier aus? Exemplarisch rausgepickt haben wir uns dann, oder Wolfgang, Call of Duty Modern Warfare 3, Like a Dragon, Infinite Wealth, Starfield und The Talos Principle 2.
Weil die auch rein theoretisch beide Technologien unterstützen. In drei der vier Fälle taten sie es jetzt auch, als er es getestet hat, noch. In The Talos Principle 2 ist DLSS aber mittlerweile schon länger, ist DLSS Frame Generation nicht mehr verfügbar, weil es da wohl zu Abstimmung gekommen ist. Er hat es dann
Der
trotzdem
aktuelle
gemacht.
GeForce Release von gestern, vorgestern, hat das als Bugfix angegeben, dass
Ah,
diese
genau.
Probleme wohl behoben sein sollen. Aber
Okay.
ob das jetzt schon wieder im Spiel freigeschaltet ist, dann weiß ich nicht.
Was hat Wolfgang gemacht in den vier Spielen? Er hat sich diesmal nicht die Top-of-the-Line-Produkte genommen, sondern eine Radeon RX 7800 XT und eine GeForce RTX 4070, noch ohne Super, die ja leistungsmäßig sich in Rasterizer-Titeln ja, auf Augenhöhe begegnen. Und hat auf beiden Grafikkarten, auch bei Nvidia, sofern es in den drei Spielen eben ging, Nvidia DLSS Frame Generation genutzt. Aber auch auf AMD und Nvidia FSR Frame Generation, also Fluid Motion Frames, und hat sich angeguckt, was passiert bei den FPS, was passiert bei den Latenzen und wie sieht es eigentlich bei der Bildqualität aus. Und zäumen wir das Pferd mal von hinten auf, Fabian. Bildqualität war Wolfgangs Fazit, jetzt ganz krass, ganz spezifisch auf diese Spiele bezogen, aber auch generell mit dem, was er sonst so die letzten Wochen und Monate gesehen hat. Sie nehmen sich beides nichts. Also Nvidia
Ja.
hat beim HUD oder beim HUD in der Regel einen Vorteil, weil der da mit einbezogen wird, was oftmals schon ganz gut funktioniert, aber es gibt halt potenziell dann doch auch Probleme, dass der HUD eben mit in diese künstlichen Zwischenframes mit einbezogen wird.
Also wir reden von Menüelementen, die halt
Genau.
über das Gameplay gebettet sind. So eine Lebensanzeige, eine Minimap oder sowas.
Genau, und bei AMD bei dieser nativen Umsetzung, wir sprechen jetzt ja wirklich auch wieder nur über Frame Generation, also Fluid Motion Frames als Teil von FSR3, wenn es nativ im Spiel integriert ist, dann sieht in AMD vor, dass der Entwickler diese UI-Elemente, den das hat, rausnimmt aus diesem Frame Generation-Prozess und dann wieder draufklatscht, was bedeutet, dass es nur mit der halben, in Anführungsstrichen, halben Framerate berechnet wird, was auffallen kann, aber
Was
auch.
besonders problematisch ist, wenn es da fließende Übergänge gibt oder so
Ja,
Transparenzeffekte.
genau.
Also ich meine, das war ja, das hat mich auch in Avatar dann gewundert. Das hatte ich mir mal kurz angeschaut und da ist, das hat ja auch so implementiert, dass es wirklich ja, so ein seichter Übergang mit Transparenz und es gibt gar keine klaren Kanten und Ecken. Und da ist natürlich dann die Frage, okay, wo setzt man die Grenze? Also was wird noch geframe-generated und was nicht?
Gut. Aber sein Fazit, also das sind Vor- und Nachteile, die man je nachdem, welches Spiel zum Einsatz kommt, welche Technologie zum Einsatz kommt, eben erlebt oder auch nicht. Aber ansonsten aus dem Spielfluss heraus erzeugen beide Technologien und die von AMD setzt ja nicht auf irgendwelche KI-Funktionen oder auf besondere Ausführungszeiten auf der GPU und ist deswegen ja auch nicht nur auf den Radeon nutzbar, sondern auch auf Nvidia-Grafikkarten, erzeugen vergleichbar hochwertige Zwischenbilder, die im normalen Spielgeschehen in der Regel nicht. auffallen, ja, wenn man dann die Bilder Frame für Frame miteinander vergleicht, dann erkennt man schon die Unterschiede. Aber ich erinnere mich noch an einen seiner ersten DLSS-Frame-Generation-Tests. Das war damals Spider-Man, war es Miles Morales oder der Remastered-Teil. Ich kann mich nicht erinnern, wo die Spielfigur, was aber auch in so einer Third-Person-Perspektive immer besonders kritisch ist, halt so, ja, so eine Aura entwickelt hat in den künstlichen Zwischenframes. Und das hast du halt auch im Spielen gesehen. Also so eine Problem ist in Wolfgang jetzt in dem Fall nicht über Weg gelaufen, was ja eigentlich erstmal eine positive Überraschung auf AMDs Seite ist, denn FSR Super Resolution ist da ja zuletzt dann doch in der Regel deutlich im Nachteil gewesen.
Da
Aber
kommen wir aber nochmal später
genau,
zu.
bei den Fake Frames, Wolfgangs Fazit, das ich auch unterschreiben kann, nehmen sich beide nichts. So,
Also bei der Bildqualität, ne, so wie es halt
genau.
aussieht. Wo wir aber Unterschiede haben, und das war ja ein Stück weit überraschend, vor allem in der Art und Weise, wie wir sie haben, und auch wenn man noch auf die Einzelergebnisse blickt, bei der Performance. Denn das ist ja etwas, was wir von den vorherigen DLSS und FSR-Features, also dem Upscaling, Upsampling, überhaupt nicht kennen, dass tatsächlich ja, die Leistung unterschiedlich stark anwächst mit einem gleichen, ja, mit einer gleichen Einstellung, mit einem gleichen Preset, wenn man so will.
Genau, also
Denn
man kann ja davon
tatsächlich.
ausgehen, dass wenn man DLSS-Quality oder FSR-Quality nutzt, man ungefähr den gleichen Leistungszuwachs auf
Genau, das meine
beiden
ich.
Serien hat und es auch nicht so einen Unterschied macht, ob ich FSR-Quality auf einer Radeon ausführe oder auf einer GeForce, was man in der Regel nicht tun wird, wenn man eine GeForce hat, die DLSS kann. Aber ah, das sind einstellige Prozent Unterschied, wenn überhaupt. Aber nicht
Und
hier.
genau, und bei Frame Generation haben wir jetzt tatsächlich den Fall, dass AMDs Fluid Motion Frames deutlich mehr Performance bringt. Also in den vier getesteten Spielen hier. Es gibt natürlich Unterschiede im Detail, auf die wir jetzt hier im Podcast dann jetzt nicht komplett eingehen müssen. Denn wer die Rohdaten will, kann sich den Test anschauen. Die jetzt hier die Tabelle runterzubeten, wäre, denke ich, nicht sonderlich interessant für Hörer.
Aber immerhin, wer die Seite 1, wegen das zu viele Diagramme sind, der findet auf der zweiten Seite eine alles zusammenfassende Tabelle, auf die wir als auch beide allem anscheinend auch gerade gucken. Ja.
Genau, das ist richtig, ja. Also das hat mich dann schon überrascht, beziehungsweise ich wusste, dass es da wahrscheinlich aufgrund der verschiedenen Ansätze bestimmt Schwankungen geben wird, welcher Algorithmus oder welches Modell da jetzt wie viel Leistung, also Fake Frames bringt. Aber ich hätte mir nicht gedacht, dass die Unterschiede so krass auszufallen und dass sie zumindest hier in diesem Testfeld so stark zugunsten von AMD ausfallen.
Ja, dann generell kann man sagen, den größten FPS-Zugewinn, also wir gucken jetzt aktuell nur auf die FPS und nicht auf die Latenz, den liefert FSR Frame Generation auf einer Radeon vor FSR Frame Generation auf einer GeForce vor DLSS Frame Generation auf einer GeForce. Und du hast schon gesagt, in diesem Test, weil was hier auch noch ganz krass gewesen ist, ist ja, dass in zwei der drei Spiele. Als ein viertes, nämlich The Talos Principle 2, hat ja leider DLSS zumindest Stand letzte bzw. vorletzte Woche nicht unterstützt. Also in zwei der drei mit DLSS Frame Generation getesteten Spielen fiel der Zuwachs an FPS durch das Hinzuschalten von Frame Generation on top auf DLSS Super Resolution auf einer RTX 4070 ja einstellig aus. Also da ist kaum etwas passiert.
Ja, wir hatten, genau, also wir haben in Call of Duty die Situation, dass wir einfach nichts mehr gewinnen, also plus 4%, wenn wir das noch Frame Generation einschalten. Und in Like a Dragon ist es ja sogar so, dass wir 3% FPS verlieren, wenn wir
Wenn
Frame Generation einschalten.
on top of DLSS Super Resolution
Genau,
Performance.
also
Bei Quality
absurd.
sind es leichte Zugewinne, aber ja, es ist eigentlich unnütz.
Wenn man halt bedenkt, dass das ja tatsächlich in der Praxis heißt, dass die Hälfte der FPS, die man sonst nativ rendern würde, die geht verloren und man setzt sie aber dann auch noch mit weniger Fake Frames. Das heißt, man hat in jedem Fall das schlechtere Ergebnis, man hat weniger FPS und man hat zur Hälfte keine echten FPS mehr. Verstehe ich nicht. Also, wie kann, also zum einen, wie kann das so released worden sein? Und zum anderen, wie kann es da keinen Fail-Safe geben? Von wegen, dass die Grafikkarte der Treiber das Spiel erkennt, hey, das sollte überhaupt nicht so laufen, wenn ich mit Frame Generation nicht wesentlich mehr FPS oder sogar weniger FPS bekomme, wieso wird das dann nicht einfach entsprechend deaktiviert?
Ja, oder so eine Grenze, dass ich darf, also ohne hätte ich so und so viel nativ gerät, oder ja doch, nativ auch, nativ, in Anführungsstrichen, mit oder ohne Super Resolution gerenderte Frames, also schon bottom-up mit neuen Input-Informationen berechnete Frames, und wenn ich Frame Generation hinzuschalte, dann möchte ich auf keinen Fall da 10% verlieren.
Ja, ich meine, das ist ja bei Call of Duty Modern Warfare 3 jetzt hier auch die Situation. Wenn wir halt, wie gesagt, auf der 4070 mit DLSS Super Resolution Performance arbeiten und dann Frame Generation hinzusetzen, ja, dann kriegen wir 4% mehr FPS. Aber dass dann die Hälfte davon eben keine nativen FPS mehr sind, sondern die Zwischenbilder, da sehe ich den Vorteil halt auch nicht. Und ich würde ihn auch bei 10% oder 20% noch nicht sehen. Also ich denke, es müsste halt schon einen guten zweistelligen Prozentboost geben, damit man überhaupt darüber reden kann, ob sich das Ganze lohnt.
Ja, und so saß ja Wolfgang auch erstmal wie der Ochs vom Scheunentor und hat gesagt, was mache ich hier? Was mache ich eigentlich falsch? Ja, wo sind die ganzen Fehler, die ich gemacht habe? Mhm. Hat das Ganze dann nochmal auf einem anderen System nachvollzogen?
Man weiß ja nie.
Ist auf das gleiche Ergebnis gekommen. Und dann hat er einen Verdacht und hat sich das nochmal angesehen auf einer 4080, also die per se schon mal ein bisschen mehr Leistung hat als die 4070. Und da hat er aber das Gleiche erstmal erlebt, nämlich mit vollem Power, also mit ab Werk gefahrener Grafikkarte in Ultra HD mit DLSS Ultra Performance hat er Frames verloren, wenn er Frame Generation hinzugeschaltet hat, nämlich wieder 3%. Und dann hat er aber mal, stimmt nicht, mit Ultra-Performance. Und mit Performance hat er auf dieser Grafikkarte 7% gewonnen, mit Quality 13%, also immer Frame Generation an versus aus. Und dann hat er gesagt, ja, vielleicht liegt es ja irgendwie daran, ob die GPU am Ende ist oder ob sie im GPU-Limit agiert oder weiß der Geier was. Und er hat dann sukzessive die Last auf die Grafikkarte erhöht, indem er nicht mehr DLSS Quality oder Performance eingesetzt hat, sondern erstmal über TAA gegangen ist, immer noch mit einem 100% Power Target, also die Grafikkarte so betrieben wird, wie man sie halt betreibt, wenn man sie aus dem Karton nimmt und einbaut. Und dann hat er auf DLAA gewechselt. Das ist ja der DLSS Super Sampling Algorithmus, ohne dass es ein Upscaling gibt. Und dann sogar weiter das Power Target reduziert auf 50%. Und siehe da, mit Ultra HD nativ gerendert mit DLAA und 50% Power Target, also da hat die Grafikkarte dann schon echt ganz schön was zu tun. Er hat dann plötzlich wieder 41% Zuwachs gehabt durch das Zuschalten von Frame Generation.
Ja, also die Theorie, die dadurch jetzt natürlich dann im Raum steht, ist, dass es den GeForce-Grafikkarten schwerfällt, bei hohen Bildraten genug Rechenleistung für die notwendigen Zwischenbilder abzustellen, denn je mehr Bilder wir ohnehin schon haben, desto mehr Zwischenbilder müssen ja auch berechnet werden. Und wenn wir halt eben in Ultra HD mit DLNA und 50% Power Target arbeiten, haben wir natürlich viel niedrigere FPS schon vor der Zwischenbildberechnung als mit DLSS Ultra Performance und Power Target 100%. Insofern mussten hier auch weniger Fake-Frames berechnet werden.
Ja, beziehungsweise für jeden Fake-Frame bleibt mehr Zeit, um ihn zu berechnen.
Genau.
War ja auch ein bisschen Wolfgangs Idee, die unbestätigt ist, oder Spekulation, dass das irgendwas damit zu tun haben könnte, wie ja lang dann doch dieser DLSS-Frame-Generation-Algorithmus, der ja KI unterstützt ist und die Tensorkerne mitnutzt und
ja, vor allem hat diesen Optical Flow Accelerator.
Genau, ich wollte dich gerade noch nach dem Fachbegriff fragen.
Das ist ja die Begründung, weswegen das Ganze nicht auf Ampere läuft, weil der auf Ada 2,5 mal so schnell ist. Und vielleicht sehen wir hier jetzt auch einen Grund, warum das auf Ampere dann wirklich eine Katastrophe gewesen wäre. Auf der anderen Seite haben wir das allseits beliebte Nvidia-Vorzeigebeispiel Cyberpunk 2077.
Ja.
Und in dem Fall kann DLSS auch mit Performance-Upscaling und auch über 100 FPS noch gute zweistellige Zuwächse erlauben. Insofern hängt es wohl auch ein sehr weites Stück von der Implementierung ab. Wo ich mich dann aber auch wieder frage, Nvidia, die ja eigentlich immer dahinterher sind, sich überall möglichst gute darzustellen, wie können die dann solche Implementierungen wie in Call of Duty oder vor allem wie heißt es, Infinite Dragon Wealth, wie war das? Like a Dragon.
Ja.
Wie können die sowas rauslassen, zulassen?
Ja.
Das wundert mich.
Ja, weil DLSS 3 in Anführungsstrichen zu bieten, ist ja erstmal drei Viertel der Miete.
Ja gut, ja, also zu spekulieren, dass es schon niemand nachtesten wird, okay. Aber das ist ja eigentlich wirklich keine gute Umsetzung. Also ich meine, in Starfield sieht es okay aus. Da läuft es auch nicht so gut wie halt eben Frame Generation von Fluid Motion Frames von AMD, FSR. Und vor allem nicht so gut wie FSR dann auch tatsächlich auf der Radeon. Also das haben wir, hast du eben auch schon angesprochen. FSR bringt auf der Radeon immer noch mal etwas mehr. Also zumindest im Fall 7800 XT gegen 4070 bringt das immer noch mal ein paar mehr FPS. Aber prinzipiell würde ich sagen, da ist Starfield das einzige Spiel jetzt hier im Parcours, wo Frame Generation, also DLSS 3 Frame Generation, überhaupt einen guten Eindruck macht. Nicht mal einen sehr guten, aber überhaupt einen guten, überhaupt was Positives.
Also fassen wir das, was wir soeben gesagt haben, nochmal kurz zusammen und dann kommen wir nochmal zur Latenz. Optisch ebenbürtig. FSR Frame Generation ist immer schneller in Anführungsstrichen, also schafft es immer mehr Zwischenbilder zu generieren als DLSS Frame Generation.
Ja, also im Testparcours dieser vier Spiele, aber.
Genau. Ja. Und ist immer noch ein Stück schneller auf einer Radeon als auf einer GeForce. Und bei Nvidia DLSS Frame Generation hatten wir jetzt hier in dem Fall erstmals, vielleicht auch weil wir mit einer langsamen Grafikkarte getestet haben und man das dann auch eher sieht oder es eben an diesem Testparcours liegt, diese Erkenntnis gewonnen, dass es ja manchmal eben auch gar nichts bringt. Ich meine, das ist ja auch keine neue Erkenntnis, ne, dass es Situationen geben mag, wo es eben nicht mehr funktioniert. Aber dass es dann ja in dem Fall jetzt im Call of Duty wirklich auch nach hinten losgeht, das hatten wir so noch nicht bei uns.
Ja, das Problem ist ja vielleicht wirklich, selbst wenn es nur so ein bisschen was bringt, das hatte ich ja eben versucht anzusprechen, selbst wenn es nur 4% FPS mehr bringt, dann schaltet man das halt vielleicht aus unwissender Spieler ein, denkt sich, oh ja, ich habe 4% mehr FPS, ist ja, ja super, dann spiele ich jetzt so. Aber im Endeffekt ist das ja ein viel schlechteres Ergebnis, als das, was ich vorher hatte.
Genau, weil dein Input-Lag in dem Fall ja wirklich signifikant ansteigen muss, trotz Reflex automatisch.
In dem Fall sind es 60%, wenn ich die Tabelle richtig lese.
Genau, weil ich habe eben nur noch halb so viele Bilder, die mit neuen Input-Informationen berechnet werden. Ja. Und ja, das gebe ich dir völlig recht. Also das ist ja dann ja eine Mogelpackung in dem Fall.
Ja, ja, tatsächlich. Ja. Und das so, ist ja ein Stück weit auch wirklich peinlich für Nvidia, wenn man sieht, dass als AMD quasi inzwischen dann ja, also wir sprechen ja von einem Zeitraum von 3 Monaten oder 4 Monaten seit Release, also kann man ja quasi fast noch aus dem Stand sagen, dass sie es aus dem Stand ohne Optical Flow Accelerator besser hinbekommen.
Hm. Aber jetzt hast du das Thema Latenz schon angesprochen, wir haben Cod auch schon abgeräumt, wo es halt eine Katastrophe gibt für Nvidia, weil durch die quasi Halbierung der nativ mit Upscaling berechneten FPS der Input-Lag signifikant steigt. Dazu muss man aber auch noch sagen, dass es ja, auch wenn FPS und Latenz jetzt erstmal gut aussahen, auch auf AMD in dem Fall wie Grütze läuft. Und Wolfgang gesagt hat, das ist einfach so nicht spielbar.
Ja.
So, also Call of Duty Modern Warfare 3 abgeräumt. Bei den
aber generell schlecht.
Ja, so.
Nicht nur technisch, aber egal.
Erinnert so ein bisschen an Raytracing auf RTX feiert die Premiere in Battlefield, wo es keiner braucht. So. Und bei den anderen Spielen, wobei Talos Principle, da gab es ja keine Möglichkeit, DLSS mit FSR zu vergleichen, sondern nur FSR auf Frame Generation auf einer Radeon und einer GeForce. Aber in allen anderen drei Spielen ist es ja ein enger Schlagabtausch, was die Latenz anbelangt. Also
ja, genau. Also wir haben halt wirklich in Call of Duty, das, um nochmal ganz kurz den Vergleich, den Maßstab zu geben, da hatten wir halt 30-60%, 62% höhere Latenz, je nachdem, was man genau gemacht hat. Und in Like a Dragon und Starfield sind wir halt so im Bereich 0-20% höhere Latenz. Also was ganz anderes und auf jeden Fall rein beim Blick auf die Latenz her, so dass man sagen kann, ja, das kann man spielen. Das merkt man vielleicht nicht einmal.
Und wer sich jetzt wieder fragt, ach, Latenz, jetzt was reden die um? Und was ist denn jetzt nochmal Frame Generation? Und
super ist es. Bad jetzt, aber.
Ja, aber vielleicht kommt die Erkenntnis ja erst nach 20 Minuten in diesem Podcast. CB-Funk 41 wäre auch nochmal eine Option. Da haben wir 1,5 Stunden genau darüber gesprochen. Und ansonsten die FAQ zum Thema DLSS, FSR und XESS am Kopf der Seite. Da ist der Podcast auch nochmal verlinkt. So, Fabian, Entschuldigung, zurück zum Thema Latenzen mit Frame, mit Fake Frames.
Ja.
Mit Fake Frames.
Und was wir hier im Endeffekt als Takeaway haben, ist, dass wir keinen klaren Sieger haben bei den Latenzen. Ne? Also da tut sich nicht so viel. Man würde ja vermuten, wenn man nur auf die FPS schaut, wie die Radeon oder FSR da halt eben DLSS 3 Fremdgenerations davonzieht, dass es bei der Latenz ähnlich sein könnte, aber tatsächlich schafft es Nvidia halt etwas besser, diese Latenz zu kaschieren, die dann auftritt. Bringt natürlich nichts, wenn das Ergebnis halt trotzdem nichts wert ist, weil der FPS-Boost ausbleibt. Aber ja, auf dem Papier ist das durchaus interessant aus technischer Sicht.
Und wer da jetzt noch tiefer einsteigen will, der guckt sich einfach Wolfgangs Artikel an. Steht eine Menge drin und man muss auch manchmal den Text zwischen den Diagrammen lesen. Ich habe gestern gesehen, dass irgendein Google-Engineer darauf verwiesen hatte und dann Diagramme auf X übernommen hat und dann zum Beispiel darauf hingewiesen hat, dass das ja alles ein bisschen unglücklich ist, wenn man gerade über Latenzen spricht, dass das ja teilweise aber unterschiedliche Leistungsniveaus sind, die man betrachtet. In dem Diagramm, nee, nicht in dem Diagramm, unterm Diagramm steht's. Man kann halt nicht alles in Bild packen und erst recht nicht in Diagramm. Also, ja, wer wirklich wissen will, warum Wolfgang zu welchem Fazit gekommen ist, der muss sich den Artikel dann doch mal im Detail angucken oder antun oder zu Gemüte führen. Jetzt könnte man ja sagen, Fabian, ja, okay, also ich meine, die Erkenntnis jetzt aus diesen 4 Spielen ist, einmal läuft's gar nicht, einmal geht DLSS sowieso nicht und in 2 Fällen sollte ich doch immer FSR Frame Generation nutzen, auch auf einer GeForce, weil ich habe auf jeden Fall viel mehr zusätzliche FPS, aber da gibt es ja einen Haken,
Ja.
denn FSR Frame Generation ist ja nur mit FSR Super Resolution kombinierbar, während ich ja DLSS Frame Generation rein theoretisch, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht tun würde, auch auf
Ja,
FSR
genau.
Super Resolution anwenden könnte.
Also das hat Nvidia quasi geöffnet, aber weil es halt dafür quasi keinen Use Case gibt, war es wahrscheinlich auch sehr einfach, das zu öffnen. Denn wenn ein Spiel Nvidia DLSS 3 Frame Generation unterstützt, dann kann man mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass es auch DLSS Super Resolution in diesem Spiel gibt. Und wenn ich eine Frame Generation taugliche Grafikkarte habe, also eine RTX 40, dann kann ich diesen Super Resolution Algorithmus auch auf jeden Fall verwenden. Und der wird ja in 99% der Fälle besser abschneiden als FSR. Also sehe ich nie den Einsatzszenario, wo man halt AMD FSR Super Resolution mit Nvidia DLSS Frame Generation kombinieren würde. Andersherum wäre es tatsächlich eben interessant, gerade auch, weil AMDs Algorithmus ja auf allen modernen Grafikkarten läuft, also auch der Frame Generation Algorithmus. Aber wenn ich eine GeForce habe, dann will ich ja in der Regel auch DLSS nutzen, also Super Resolution. Und das beißt sich dann halt eben. Das hat AMD nicht geöffnet und es ist natürlich ihr Recht, das nicht zu öffnen. Das ist ja ein Argument dann für die
Da
AMD-Grafikkarte, wenn man
klingelt
so
direkt
will.
bei dir im Hintergrund. Hast du was Falsches gesagt?
Ich bin gegen mein Tischbein gestoßen mit
Ach
meiner
so, es
Hand.
klang wie die Türklingel, dass vielleicht
Nee,
AMD
nee.
oder Nvidia vor der Tür stehen.
Wo war ich dran? Genau, also haben wir diese Option halt nicht, was halt insofern die Frage aufwirft, was bringt das denn dann im Endeffekt für Nutzer? Was sollte man denn machen? Und hier steht im Zweifelsfall ja die Erkenntnis, und das ist ja auch im Grunde genommen das Fazit dieses Artikels hier, dass die Super-Resolution-Algorithmen eigentlich das Wichtige sind. Frame Generation ist ganz nett, es ist eine schöne Spielerei, um in bestimmten CPU-limitierten Szenarien noch ein bisschen mehr FPS zu bekommen. Aber es hat ohnehin schon die Einschränkung, dass es sich zum Beispiel nicht für schnelle Multiplayer-Spiele eignet, dass es sich nicht eignet, um aus 30 FPS ein flüssiges Spiel zu machen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von einem Shooter sprechen, will man ja nicht mit 30 FPS da reingehen. Es schafft es halt dann auch noch in vielen Spielen nicht einmal überhaupt die FPS signifikant zu boosten. Was ja ein Stück weit auch auf den AMD-Fall zutrifft. Insofern ist der Nutzen ohnehin schon sehr stark eingeschränkt, wohingegen wir bei Super Resolution ja wirklich eine Möglichkeit haben, zumindest im Fall von DLSS, sehr viel Performance zu generieren, ohne bei der Bildqualität Einschränkungen in Kauf nehmen zu müssen oder zumindest ohne signifikante Einschränkungen in Kauf nehmen zu müssen oder aber zumindest ohne Einschränkungen in Kauf nehmen zu müssen, die größer sind als die Einschränkungen, die wir in Kauf nehmen müssten, wenn wir die Grafikeinstellungen sonst runterstellen würden. So. Also schlägt ja im Zweifelsfall DLSS Super Resolution die Frage, ob man auf FSR oder DLSS Frame Generation setzen würde, weil man halt immer sich für Super Resolution entscheiden sollte und damit ist diese Option, die man eventuell gerne haben wollte, dass man dann halt noch den Frame Generation Algorithmus von AMD drüber bügelt, wäre sie interessant aus Sicht eines GeForce-Besitzers, aber sie ist nicht gegeben.
Aktuell. Und dann verlassen wir mal dieses erste Segment und kommen zum zweiten, denn das passt jetzt wunderbar hier rein. Dieses Jahr soll sich ja noch mal was bei FSR Super Resolution tun. Und das ist jetzt mal kein der teilweise hanebüchen Gerüchte, die Tag ein, Tag aus, insbesondere über YouTube, über uns hinübergeschüttet werden, sondern das hat AMDs Chief Technology Officer Mark Papermaster gesagt.
Das so lauter Paper Launches.
Ja, ich glaube Ende letzter Woche in einem AI, ist das ein AI-Pod? Nee, glaube ich nicht, nur in einem Podcast. Und da hat er nämlich, da ging es um AI und um die großen Herausforderungen, wie der AMD mitspielt in dem Spiel und was ist der Bottleneck jetzt in der Produktion von Produkten? Ist es die Chip-Technologie? Sind es die Chips? Ist es das Packaging? Und so weiter und so fort. Und dann hat er am Ende einen Schlussstrich unter seine ganzen halbstündigen Ausführungen gezogen und gesagt, so, also AMD hat jetzt die letzten Jahre viel daran gearbeitet, sowohl Hardware- als auch Softwareseitig, um in der Lage zu sein, AI im gesamten Portfolio auszurollen. Und hat dann ein paar Beispiele genannt. Unter anderem ganz explizit, ich lese jetzt einfach mal vor, we've just completed AI enabling our entire portfolio, so you know, cloud, edge, PC and our embedded devices and gaming devices. We're enabling our gaming devices to upscale using AI. So, also heißt auf Deutsch, Fabian, 2024 kommt FSR, nennen wir es 4.0. was dann wie DLSS von Anbeginn in irgendeiner Art und Weise AI
nutzt. Das interpretieren wir jetzt da rein, das kann man da auch rein interpretieren und es wäre auch sowohl wünschenswert als auch technisch vorstellbar. Ich hoffe halt, dass es auch so ist und dass wir da nicht einfach missinterpretieren, was er sagt oder er da halt unterbewusst was von Upscale using AI gesprochen hat und eigentlich Fluid Motion Frames meinte oder so. Aber wir haben es ja eben schon angesprochen, AMDs Super Resolution braucht dringend nicht nur ein Update, sondern ein wirkliches Upgrade, um mit DLSS Super Resolution gleichziehen zu können, was zwingend notwendig wird, wenn wir uns inzwischen ja anschauen, dass diese Algorithmen in vielen Spielen Standard sind bei den Systemanforderungen, dass man sie teilweise nicht mehr abschalten kann, dass inzwischen auch jeder eine Grafikkarte hat, der diese Features kann. Also die sind ja inzwischen längst zu.
Aktuell zumindest. Naja, erst recht eine, die FSR Super Resolution.
Ja, das kann ja eigentlich quasi jede aktuell. Ja,
also. Zumindest ohne einen möglicherweise dann doch hardwareabhängigen AI-Part.
Also wir brauchen es dringend, also oder AMD braucht es dringend. Insofern, ist realistisch, sich darüber Gedanken zu machen, ist wünschenswert. Ich hoffe, dass es dann auch wirklich so kommt. 2024, wann könnte es sein mit der nächsten Radeon-Generation? Wäre natürlich eine Möglichkeit. Die soll ja Herbst, Winter vorgestellt werden.
Also wahrscheinlich nicht High-End oder nichts, was irgendwie Nvidia 4090 oben schlägt, aber ja.
Ja, das waren die Gerüchte vor einem halben Jahr, seitdem gibt es da ja auch gar nichts Neues mehr zu. Also im Endeffekt wissen wir da verdammt wenig. Aber es wäre eine Möglichkeit und es wäre eine wünschenswerte Möglichkeit.
So, und ich habe mich auch gefragt, wie so jemand, ich meine, das ist ein viel beschäftigter Top-Manager bei AMD. Nun ist er nicht CEO, sondern wirklich der für die Entwicklung zuständig ist. Der sitzt ja auch nicht den ganzen Tag irgendwo im 20. Stock in seinem Elfenbeinturm und hat mit dem Rest des Unternehmens nichts zu tun. Insofern glaube ich schon, dass so jemand vielleicht heute auch mehr als noch vor 50 Jahren, ja, wo dann noch die großen Mäzen in dem Unternehmen geherrscht haben, eine Ahnung hat von dem, was passiert und da auch teilweise im Detail drinsteckt. Und nun ist ja auch dieses ganze Thema Upscaling nicht irgendwie nur so eine Wursteltechnologie, so ein kleines, die 20. Option im Radeon-Treiber, sondern allein schon, weil Nvidia das so prominent platziert hat, kriegsentscheidend für AMD. Ich denke schon, er weiß, was er tut. Trotzdem frage ich mich, wie du dann auch immer noch, wie kommt er jetzt am Ende von, also es ist ab Minute 36:16 sehe ich hier gerade nochmal, in dem Podcast sowas zu erwähnen, worüber AMD in der Vergangenheit höchstens mal gesagt hat, ja, wir erörtern alle, wir lassen uns alle Möglichkeiten offen und wir gucken uns auch AI-Upscaling immer mal wieder an. So.
Ja gut, während die entsprechende Presseabteilung da dann halt wahrscheinlich genau weiß, wem sie auf die Finger schauen muss und wo ein NDA drauf ist und was auch immer, ist ein CTO natürlich von solchen Kleinigkeiten nicht betroffen. Aber
Aber ja, ich gehe davon aus, dass er da wusste, was er sagt. Und da dieses Jahr noch irgendwas passieren wird. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was das auch für die hardwareübergreifende Kompatibilität für FSR bedeuten
Ja, irgendwas, also dass
könnte.
irgendwas passieren wird, das muss ja. Also.
Ich glaube, worüber wir noch nicht gesprochen hatten, Fabian, und das passt gerade noch, weil wir es neulich mal angesprochen hatten. Da gab es so diese Gerüchte, das werfe ich jetzt noch ganz kurz ein. Zu Windows 11 bekommt eine eigene AI-Upscaling-Technologie. Das hat sich jetzt ja letzte Woche Anfang gesagt. Nee, ich glaube schon in der letzten Woche herausgestellt, dass es nicht so ist, sondern dieses Direct Super Resolution wird eine DirectX-Erweiterung werden, die jetzt Ende März auf der Game Developer Conference vorgestellt wird oder erstmal wahrscheinlich auch öffentlich gezeigt wird. Ja, das ist ein einheitliches Framework, an das Nvidia, AMD, Intel und wie sie alle heißen, ihre eigenen Technologien andocken können. Das heißt, ein Spiel muss in Zukunft nur noch Direct Super Resolution unterstützen und dann sollte automatisch DLSS Super Resolution, FSR Super Resolution, XeSS Super Resolution und so weiter und so fort funktionieren. Nur wir hatten neulich schon mal darüber spekuliert, jetzt haben wir das auch nochmal klargestellt, da gibt es auch News zu uns von
Aber nicht
Nvidia.
noch einen Upscaling-Algorithmus, nach
Genau.
dem wahrscheinlich auch niemand unbedingt gefragt hat. Ich meine, wir haben ja theoretisch schon
Ja.
vier am PC.
Ja,
Und wenn man noch Epics TSR mit reinnimmt.
es klingt nach einem sinnvollen Ansatz. Ich habe dann in der News ja noch die Spekulationen zumindest ja, angekratzt, ob damit dann auch DirectX 13 einhergeht, diese Erweiterung. Weil ich meine, mit DirectX 12 Ultimate haben wir ja vor Jahren schon die maximal mögliche Ausbaustufe. Naja, niemals nie sagen. Ultimate Plus ist natürlich immer möglich, aber.
Ultimate Plus Premium Pro, Aorus, Godlike, Strix.
Ja, so. Oh, bei dir wird schon wieder gehämmert. Wunderbar. Ja, so, also Ungewissheit herrscht, was AMD da dieses Jahr vorstellen wird. Gewissheit herrscht, nee, auch noch nicht abschließend, aber ich glaube, wir können uns sehr sicher sein, drittes Segment, dass Nvidia das Ende von GeForce GTX festgelegt hat, und zwar fürs Q1 dieses Jahres, nach 16 Jahren. Denn
Und ob
Fabian
sie das
erinnert.
jetzt konkret festgelegt haben, also es basiert hier im Grunde genommen jetzt die Meldung darauf, dass aus den Branchenkreisen in China, aus den Boardpartnerkreisen halt eben die Meldung kam, dass die Lieferungen neuer GTX-GPUs, also neuer GTX-GPUs eingestellt werden. Es handelt sich ja im Grunde genommen nur noch um die GTX 16er-Serie, die ja mit oder kurz nach Turing, also 2018, 2019 auf den Markt kam. Ob das jetzt tatsächlich konkret der Fall ist oder nicht, die Marke GTX liegt ja auf jeden Fall im Sterben. Einfach weil keine neuen Produkte mehr kommen danach. Also es gibt ja keine GTX 30 oder GTX 40 mehr. Insofern war das Ganze ja absehbar ein Stück weit. Ob es dann jetzt wirklich so weit ist, gut möglich. Denn wir haben ja auch mit der RTX 3050 6 GB nochmal ein absolutes Low-End-Modell bekommen, das ja quasi die GTX 1650 Ti ein Stück weit beerbt hat.
Ja, und das wäre, wie gesagt, das Ende nach 16 Jahren, wobei da ging es ja dann gleich in den Kommentaren so ein bisschen um die Definition. Ich hatte mich ja dafür entschieden, das Ende von GeForce GTX, also wirklich als ja, gemeinschaftliche Serienbezeichnung zum Anlass zu nehmen, diese Ära abzustecken. Oder das war für mich die Definition dieser Ära, die begann am 16. Juni 2008 mit der GeForce GTX 2080. Also das war die erste GeForce, der GTX nachgestellt war und nicht mehr dann dieser Nummerierung hinten an als Unterscheidungsmerkmal zwischen einer 8800 GT, GTX, Ultra und so weiter und so fort.
2080, echt?
Die GeForce GTX 2080.
280 meinst du?
Ja, richtig. Das ist so ein Käse. Das steht ja auch vor mir. Ach ja. Die Nvidia GeForce GTX 280 vom 16. Juni 2008. Das war die erste GeForce GTX, aber es gab davor ja auch schon GTX bei Nvidia. Und die erste war, weißt du es noch?
Ja, ich habe es jetzt gerade hier im Artikel vor mir, deswegen kann ich es dir sagen, es war die GeForce 7800 GTX. Aber das war vor meiner Zeit, also das habe ich nicht mitbekommen.
Das war nämlich noch 3 Jahre vorher, am 22.06.2005. Das ist das erste Mal gewesen, dass Nvidia dieses GTX-Suffix genutzt hat. Sicherlich auch, weil man nach der ganzen Ultra, die 6800 Ultra war ja wieder okay, aber die 5800, welche war nochmal der Föhn? Ich bin gerade.
Ich dachte, das waren damals alles Höhens.
Ja, man wollte ja weg von Ultra und hat sich dann, genau, die 5800 Ultra war ja der Föhn, der dann ja behoben wurde, halbwegs mit der 6800 Ultra, aber für Nvidia war das Thema dann trotzdem verbrannt. Bis jetzt hat es ja, oder bis dato hat es auch nie wieder eine Ultra gegeben, dass man sich dann mit GTX eine neue Bezeichnung für die allerschnellsten Modelle einer Generation ausgesucht hat. Und
Ja,
das
genau,
hat.
und damals hatten wir ja tatsächlich die Situation, dass die kleineren GT hießen, dann kam GTS und nur die großen hatten GTX. So wie bei Radeon damals ja auch noch unterschieden wurde zwischen R9, R7, R5, was ja heutzutage alles RX ist, und bei GeForce wurde es dann auch irgendwann alles GTX.
Genau, weil das hat halt mit GTX so super funktioniert, mit der 7800 GTX, mit der 7900 GTX und dann insbesondere mit der 8800 GTX, dass Nvidia sich dann im Jahr 2008 entschieden hat, das GTX nach vorne zu stellen. Und dann gab es zwar weiterhin, hast du es gerade schon erwähnt, die GTS und die GT-Modelle, also es gab dann auch noch GeForce GTS und GeForce GT, aber das sind immer weniger geworden. GeForce GTS ist dann auch irgendwann ganz weggefallen. Bis zuletzt, ja, bis Pascal, ne? Bis zur 1000er-Serie gab es ja auch noch die GT-Modelle, nee, die GT1030 hat es ja noch gegeben. Und es wurden aber immer weniger und die waren dann auch eigentlich nicht mehr für Spiele geeignet, sodass GeForce GTX ja sukzessive ab dem Jahr 2008 zum Synonym für die Gaming-Grafikkarten für Nvidia geworden ist, bis sie dann im Jahr 2018 den Nachfolger in GeForce RTX erfahren haben. Und ja, dann gab es 2019 bis 2022 nochmal diese GTX-Modelle auf Basis der Turing-Architektur, die ja mit RTX 2000 die RTX-Ära eröffnet hat. Aber die wurden ja um die RT und die Tensorkerne bereinigt, beraubt. Und da hat es jetzt auch seit 2022, da kam nämlich nochmal, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich konnte mich an die gar nicht mehr erinnern, als ich gestern die News verfasst habe. Eine
Wie
GTX.
viele das sind, ne? Wie viele 16er es wirklich gibt.
Ja, aber die Quali diese GTX 1630, die hatte ich nicht auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, die wurden jetzt immer noch verkauft, nicht mehr alle davon. Ich glaube, die 1660 Ti gibt es schon länger nicht mehr. Die 1650 Super auch nicht, aber die 1650 noch. Ich glaube, das ist ein bisschen absurd, dass da die Super schon weg war und die 1650 war, zumindest als ich jetzt auch den 3050er-Test neulich verfasst habe, da waren die ja beide noch mal drin. Ist mir das auch aufgefallen, dass die 1650 super ist, gar nicht mehr zu bekommen, die 1650 aber 50 aber schon noch. Und ja, das scheint jetzt aber auch ad acta gelegt zu werden, das
Ja,
Thema.
ich meine, es ist auch irgendwo verständlich. Wie gesagt, wir haben mit der 3050 jetzt halt ein neueres Modell. Das ist in jeder Hinsicht besser beim Feature-Set aufgestellt. Also das kann DLSS. Warum soll ich mir noch die alte kaufen? Und in der Preisklasse darunter, ich weiß nicht, gibt es eine 2060 oder sowas noch? Aber im Endeffekt sind wir da wirklich in einem Segment, wo man sagt, dann hol dir halt eine APU oder es bringt gar nichts, sich da eine dedizierte Grafikkarte zu kaufen. Ich meine, die Preise sind ja nicht mehr so, dass man sagt, man kriegt bei 50 € eine. Was kriegt man für 50 € eine GT 710? Keine Ahnung.
Ja, einige der Kommentatoren hätten sich schon gewünscht, dass es GeForce GTX als Low-Budget-Variante halt weiterhin gegeben hätte, denn auch wenn
Des
es jetzt.
Namens wegen, meinst du? Oder?
Ja, ich meine, und auch eine RTX 3050, die kam jetzt mit Jahren Verzug. Mit 6 Gigabyte.
Ja, ist natürlich kein heiliger Gral, aber es ist ja trotzdem, das hatten wir ja im Test, das ist ja trotzdem besser als das, was es bisher gab in der Preisklasse von Nvidia.
Also Nvidia hat ja auch offiziell nichts dazu gesagt. Aktuell sind noch alle 16er GTX 1600er auf der Webseite gelistet. Auch die schon länger nicht mehr wirklich verfügbar sind. Und ich glaube aber auch, wenn an den Gerüchten etwas, oder die Gerüchte werden schon zutreffen, das wird jetzt eingestellt und dann wird sich mit GTX auch erstmal ausge-GTX haben bei Nvidia, denn eine RTX mit dem Zusatz GTX zu kombinieren, ergibt in meinen Augen jetzt vorerst
Ja,
keinen
es ist auch
Sinn.
doppelt gemoppelt und sie werden nicht hingehen und eine RTX-fähige Grafikkarte als GTX bezeichnen.
Ja, da haben sie jetzt mit Ti und Super haben sie ja die Möglichkeit,
Mit
innerhalb
Ti
einer,
Super.
ja, Klasse da für Unterschiede zu sorgen. Aber was hattest du denn für GTX? Wolltest du mir noch erzählen?
Ja, ich hatte, du hast ja eine Umfrage reingepackt, ganz unten
Ja,
in diese Meldung.
der Ressortleiter-Umfrage, da hätten wir dich nicht
Und
dabei.
da habe ich auch kurz nachgedacht und musste mit Entsetzen, wirklich mir stand, ich war absolut erschrocken, aber ich musste feststellen, ich habe nie eine GeForce GTX besessen.
Weil du da immer auf Radeon unterwegs warst. Oder
Ja,
was
also
hattest?
ich hatte halt angefangen zu spielen auf irgendeinem, keine Ahnung, was das war, irgendein Intel Core Pentium 2 Kerne, da habe ich die eGPU genutzt. Irgendein alter Desktop-PC meines Vaters. Dann habe ich irgendwann ein Notebook bekommen und da war eine GeForce GT
Ja.
525M oder so drin.
Nur war ja überwiegend
Also,
GT, weil einfach deutlich leistungsschwächer
das
war.
überhaupt, da war eigentlich GT schon zu viel für das Ding. Das
Du
war
hast es ja schon mal drüber berichtet hier.
ja,
Und
das war furchtbar. Und dann stand irgendwann der erste Desktop-PC an, den ich mir dann von meinem hart verdienten, mit Zeitungsaustragung verdienten Taschengeld finanzieren wollte. Und da sollte eigentlich eine GTX 79 rein. Es wurde dann aber aus diversen Gründen eine Radeon. Und meine erste große GeForce war dann tatsächlich die RTX 2080.
Fabian, was ich mir mit Zeitungsaustragen knapp 20 Jahre vor dir finanziert habe, war damals eine GeForce 2MX, passiv gekühlt von Elsa. Da wollte ich hier noch anmerken. Aber jetzt gucken wir nochmal auf die Umfrage. Du hattest keine GTX?
Und damit gehöre ich zur Minderheit, zu den
Ja.
16%.
Weil 25,5% nutzen sogar aktuell noch eine GTX und 58,4% hatten immerhin mal eine GTX.
Also, dass die 25% noch nutzen, da wäre ich jetzt aus dem Stegreif auch nicht drauf gekommen, wenn man drüber nachdenkt. Ja, natürlich. Also,
Ah,
wir sind hier auch wieder in
1080
absoluter Bubble hier.
ja, 1080 Ti. Und das sieht man ja immer wieder auch in Tests oder in Kommentaren oder Kommentaren zu Tests, dass gerade aus der Pascal-Generation sind schon noch eine ganze Menge Grafikkarten im Einsatz.
Ja, war ja auch eine fantastische Generation. Im Nachhinein habe ich mich damals auch geärgert, dass ich auf die RTX 2080 gewartet habe und mir nicht einfach für den gleichen Preis vorher eine 1080 Ti gekauft habe. Naja, dann hätte ich eine GTX gehabt.
Kommen wir zur Sonntagsfrage. Die passt nämlich jetzt besser als die Community-Frage. Deswegen machen wir jetzt erst die Sonntagsfrage. Du hast, jetzt, ja, weil es eigentlich immer aktuell ist und man immer wieder danach fragen kann, oder was war die eigentliche Motivation nochmal gefragt? Wie viel VRAM habt ihr und was ist 2024 euer Minimum in Klammern, wenn ihr euch eine Karte kaufen würdet?
Genau, also es war so eine Mischung aus, das Thema ist ja mal wieder in aller Munde, also ist es ja immer, das hatten wir vor einem Jahr, also sind die Entwicklungen interessant und mir fällt nichts Besseres ein und eigentlich habe ich auch wenig Zeit, also lag das dann zum Wochenende letzte Woche nahe,
Das
danach
heißt,
nochmal zu fragen.
der Ansatz hat sich als extrem effizient erwiesen, wenn man auf Aufwand, nee, Teilnehmer pro Aufwand guckt. Richtig?
So in etwa. Also es ist nicht einfach nur komplett die gleiche Frage nochmal, es ist auch noch eine Umfrage hinzugekommen, aber ja, im Endeffekt ist es. Und es ist ja auch durchaus interessant. Ich meine, das ist ja das, was wir auch immer mit dem Jahresrückblick machen, dass wir uns die Entwicklungen anschauen. Ein Stück weit ist das ja auch in den Sonntagsfragen interessant. Ich meine, wenn man die Daten einmal erhebt und dann vergisst, dann ist es ja auch irgendwo umsonst gewesen. Und wenn wir dann halt wenigstens bei solchen Fragen, die man immer wieder stellen kann, die auch in einem Jahrestakt immer wieder interessant sind, wenn wir dann da vielleicht noch wirklich mehrere Datenpunkte haben und Entwicklungen, über die wir sprechen und in den Kommentaren diskutieren können, das hat ja einen Mehrwert. Also insofern würde ich das jetzt nicht mal als billiges Copy-Paste abtun.
Ich schon.
Aber
Nein, Quatsch.
bitte?
Ich schon, habe ich gesagt, aber es war
Ach.
natürlich purer Sarkasmus. Also, ja, in Wahrheit.
Über wie viel Grafikspeicher verfügt deine primäre Grafikkarte? Das ist dann ja letztlich die große relevante Fragestellung, die auch schon im Titel gestellt ist. Und was wir da im Endeffekt sehen, ist, dass insbesondere halt bei 8 GB jetzt 10% weniger ihr Häkchen gesetzt haben, von 32%, was damals vor einem Jahr die größte Option war, die stärkste Option, sind wir auf 22% runter. Bei 12 GB sind wir ein bisschen hochgegangen von 12,8 auf 16,5, aber vor allem sind wir bei 16 GB hoch von 20% auf 26%. Ich denke, wir wissen, welche Grafikkarten jeweils dafür verantwortlich sind, ne? Und dann aber halt eben auch, da ist sie wieder, die große Bubble, nicht mehr nur 12, sondern 18% der Teilnehmer sind mit 24 GB Grafikspeicher unterwegs, also
Also die ganzen,
3090, 4090 oder 7900 XTX.
ich wollte gerade die XTX als einzige Grafikkarte in den Raum werfen, aber natürlich nur um zu trollen. Ja, erst die dritthäufigst geklickte Antwort.
Ja, vielleicht ist da noch jemand dabei, der eine Titan RTX hat.
Ja, möglich. Oder der überwiegende Anteil? Nein, der sicherlich nicht. Ja, sonst 20 GB, deutlicher Anstieg von 1 auf 2,8, also
Ja.
prozentual
Ich meine,
Wahnsinn.
das ist halt jetzt tatsächlich, also soweit ich das im Überblick habe, ist das ja wirklich einfach nur die Frage, wer von euch hat eine XT, also eine 7900 XT? Es sind anscheinend 2,8%. Ich muss auch irgendwann mal eine Umfrage aufsetzen, wo ich wirklich jede Grafikkarte der letzten 5 Jahre reinpacke, dass wir einfach mal ein Bild bekommen, wer eigentlich was besitzt. Ich habe eins von den Balken der 90er Modelle, aber man kann es hier ja sich ein Stück weit schon herleiten.
Ja,
Wirklich
und
gar nichts mehr los ist halt im Bereich unter 4 GB. Also das ist wirklich tote Hose, verständlicherweise, was wir damit auch noch groß von euch spielen.
selbst die 1060 3 GB ist von 0,5 auf 0,2% gefallen. Wobei ich glaube, da gab es auch noch andere 3 GB-Modelle, aber die fällt mir jetzt prominent natürlich als
Ja,
allererstes ein.
aber nur noch älter. Hatte nicht die 87 Ti 3 GB oder begebe ich mich da jetzt auf ganz dünnes Eis?
Gut, nun ist ja Speicher nur dann ausschlaggebend, wenn man ihn braucht oder wenn er, nee, nicht wenn man ihn braucht, wenn er nicht mehr ausreicht. Das war deine nächste Frage. Hat die Speicherkapazität deiner aktuellen Grafikkarte schon einmal limitiert? Und da haben 4,8% gesagt, ja, es gibt eins oder mehrere Spiele, das ich gerne spiele, meiner Grafikkarte im Grunde genommen aber gar nicht spielen kann, weil sie zu wenig Grafikspeicher hat. Das ist jetzt die Minderheit.
Ja gut, aber das ist auch wirklich der Worst Case, dass man es gar nicht mal spielen kann.
Ja.
Also ich hatte schon in Spielen zu wenig Grafikspeicher für eine bestimmte Auflösung, Detailtexturstufe, Raytracing, das sagen dann immer noch 15%, also können wir quasi festhalten, dass 20% sich schon mal wirklich eingeschränkt gefühlt haben von ihrem VRAM und die anderen 80% entsprechend nicht, bei 24 davon, weil sie die Grafikeinstellungen halt gar nicht erst, ne, so hoch gestellt haben, aber die mit großem Abstand sagt die Mehrheit halt wirklich, dass es nie zu Problemen kam und dass sie auch noch nie was gespielt haben, wo es zu Problemen gekommen wären, wenn sie maximiert hätten.
Gut, aber wir haben ja gerade gesehen, dass inzwischen auch ein großer Anteil der Community über sehr viel VRAM verfügt.
Genau, also gerade auch bei uns. Die Leser, die werden dann natürlich auch wissen, dass das eventuell ein Bottleneck sein kann und sich da hüten. Im Vergleich zum Vorjahr, ich sehe gerade, ich habe die Zahlen hier gar nicht dran gepackt, aber ich kann das ja nebenher öffnen, hat sich das nicht viel verändert, aber doch auch dahingehend verändert, dass weniger Leute gesagt haben, es kam zu Problemen und mehr Leute gesagt haben, nee, es gibt keine Probleme. Also
In einem Jahr, wo es vermehrt Spiele gegeben hat, die mehr Speicher benötigen als letztes Jahr, eher dafür, dass unsere Community das Problem mit mehr VRAM erschlagen
auf
hat.
jeden Fall, ja. Und die Verfügbarkeit ist ja auch inzwischen da. Also gerade nach dem Januar, wir haben bei den GeForce ja zwei neue 16 GB Modelle. Wir haben die 4060 Ti 16 GB, die noch günstiger geworden ist. AMD hat eine 16 GB Grafikkarte für 300 € auf den Markt gebracht. Also das Thema lässt sich ja inzwischen auch in niedrigeren Preisregionen schon entsprechend behandeln.
Und die einen haben schon gekauft und die anderen würden vielleicht demnächst kaufen. Und beide Gruppen zusammen haben auf die Frage, wie viel Speicher sollte deine neue Grafikkarte im Jahr 2024 mindestens haben, am häufigsten, nämlich zu 58% geklickt, 16 GB. Nicht weniger als 16 Gigabyte würde ich, oder eine neue Grafikkarte dürfte nicht weniger als 16 Gigabyte haben, gefolgt von 22% mit, ich würde keine Gaming Grafikkarte mit weniger als 12 Gigabyte Speicher kaufen.
Das ist auch keine überraschende Entwicklung, die 8 und 12 gesagt haben. Die Balken sind runtergegangen und der 16er Balken ist hochgegangen. Das gleiche ist auch für 20 und 24, ob das dann einfach, also das werden wahrscheinlich die sein, die auch entsprechende Fertigungen besitzen. Ich weiß
Ja,
es nicht.
wobei durchaus sehr interessant ist, dass offensichtlich nicht alle eine 4090 gekauft haben, weil sie der Ansicht sind, dass sie 24 GB Speicher brauchen,
Ja,
denn
aber also das, ich meine, das ist ja auch, also
eine
ich
Binse.
meine, wir haben bisher, glaube ich, einen Fall, wo 16 GB, wo auch Nvidia 16 GB nicht ausreicht. Und das war, falls es nicht inzwischen behoben ist, das war wegen der Speicherproblematik in Avatar Frontiers of Pandora, wenn man mit allem maximiert spielt, Raytracing anmacht, ins Spiel geht, wieder ins Menü geht, Raytracing ausmacht, wieder ins Spiel geht und so weiter und so fort. Und dann laufen irgendwann auch 16 GB über. Aber abseits dieser Thematik braucht man ja aktuell für nichts 20 oder 24 GB. Und ich vermute auch nicht, dass es dieses Jahr so weit sein wird, dass wir in Scharen Spiele bekommen, die mit 16 GB nicht mehr laufen. Also.
Gut, da müsstest du jetzt die Glaskugel bedienen. Du hast am Ende noch unsere Community darum gebeten.
Das wäre eigentlich eine Frage gewesen, die ich da hätte reinpacken können. Tja, fatale Chance. Also glaubst du, dass 2024 ein Spiel erscheint, für das 16 GB Speicher nicht mehr ausreicht?
Ja, stattdessen hast du gefragt, wie es denn aussehen wird, wenn Ende 24, Anfang 25 neue Gaming-Grafikkarten rauskommen werden, potenziell, ob es dann Grafikkarten mit mehr als 24 GB Speicher geben wird. Ob eine gewisse Mittelklasse-Grafikkarte von Nvidia vielleicht immer noch weniger als 16 GB Grafikspeicher haben wird. So, da habe ich das auch geschafft. Bevor ich mich hier noch weiter verhaspel, hier, liebe Zuhörer, könnt ihr ja nochmal in die Sonntagsfrage gucken und dann erfahrt ihr, wie die Glaskugelblickerei der Community von knapp 5000 Teilnehmern an dieser Umfrage, in dieser spezifischen Umfrage, ausgefallen ist. Und wir, lieber Fabian, kommen dann zur Community-Frage, die du vortragen darfst, weil ich habe sie gerade nicht vor mir. Du auch nicht, oder was?
Doch, doch, ich habe sie vor mir. Hi
Hi.
Fabian, vielleicht eine Frage für den Podcast. Habt ihr mal überlegt, eure Testlabore mit anderen Publikationen zusammenzulegen oder eure Testergebnisse sogar zu verkaufen? CT testet Prozessoren beispielsweise ebenfalls, aber halt schlechter als ihr, Dankeschön. Beziehungsweise Volker wird sich dann freuen. Wäre das nicht eine super Gelegenheit, um Kosten zu sparen oder mit eurer Expertise noch Geld zu verdienen? Beste Grüße, Juniper oder Juniper, hat mich das in unserem Forum per DM gefragt.
Ja, Fabian.
Und da hast du mich ganz eben, als wir besprochen haben, was wir denn heute eigentlich an Community-Frage behandeln, hast du mich da ja erwischt, weil ich gar nicht wusste, dass wir das tatsächlich neulich ja schon mal getan haben. Also tatsächlich
Ja.
Ergebnisse verkauft. Erzähl mal.
Nee, haben wir nicht. Aber in der Tat
Ja,
neulich
okay.
oder Ende letzten Jahres eine, oder also nein, machen wir in der Regel nicht. Weil wir schon der Ansicht sind, dass insbesondere in den Kernbereichen, wo wir unsere oder da dort, wo wir unseren Testfokus drauflegen, haben wir ja auch festangestellte Redakteure im Team, die das mit extrem viel Expertise, Herzblut, Fleiß, Aufwand, ja, manchmal wirklich auch hart an der Grenze und wenn es dann auch noch nur Kritik von den Lesern gibt, auch mental hart an der Grenze tun, weil es einfach für uns ein absolutes ja, eine absolute Säule dessen ist, was wir hier tun. Deswegen würden wir jetzt nicht auf die Idee kommen zu sagen, wir nehmen irgendwas von irgendwem anderen, auch wenn derjenige vielleicht auch eine Reputation dafür hat, weil dann kommt ja immer noch der Aspekt dazu, wenn ich Daten von wem anders übernehme, bin ich erstens in so einem zeitlichen Korsett gefangen, natürlich. Ja, wir haben ja teilweise wirklich, auch wenn wir Testmuster bekommen, gibt es Vorlaufzeiten von 3, 4, 5, 6, 7 Tagen.
Oh, manchmal ist
Dann
es auch nur ein Tag, ne?
ja, das sieht bei dem anderen natürlich auch nicht anders aus. Und dann, wir publizieren hier wirklich mit absoluter Gewissenhaftigkeit unsere Artikel und stehen dafür am Ende auch ein. Wenn ich Daten von Dritten bekomme und auch wenn ich denen vertraue, und vielleicht auch, weil sie viel Geld dafür verlangen, diese Daten zu bekommen, kann ich dafür nicht so einstehen für das, was wir hier selber in-house machen. Und außerdem können wir dann unser Ding machen. Andere machen ihr Ding. Und dann, ja, denke ich, habt ihr Leser dann auch mehr davon, wenn, Oder wir haben etwas davon, wenn ihr auch bei uns die Artikel lest, weil ihr euch sagt, okay, ich habe zwar schon bei XYZ den Artikel gelesen, aber Computerbase macht ja immer noch mal irgendwas anders. Muss ja nicht besser, aber anders. Dann hat sich euer Horizont erweitert, weil ihr A und B lesen könnt. Und wir haben auch was davon gehabt, weil ihr A und B gelesen habt. Und so, aber jetzt wieder zurück zur Sache, das ist, holen wir uns fremde Daten rein. Nee, machen wir nicht, weil ich der Ansicht bin, ja, eins unserer Kernaufgaben ist es, diesen Tech-Journalismus zu betreiben. Und da haben wir schon oft drüber geredet, wie wir es auch machen, komplett unbeeinflusst. Wir wollen die Dinge verstehen, wir wollen sie für euch aufbereiten und nicht in der Firma einen Award an die Backe knallen. So, und das machen wir auf Basis dessen, was wir selber in-house machen. Jetzt hatten wir vor dem Jahreswechsel durchaus mal eine Anfrage von einer ziemlich großen Publikation, die nicht mehr diesen Aufwand, der dahinter steckt, in die Hand nehmen wollte. Weil es ist halt nun mal Aufwand, den Wolfgang, Volker, Nikolas, aber auch alle anderen im Team und ja auch inklusive dir und mir betreiben, um diese Artikel auf die Beine zu stellen, pünktlich, umfangreich und so weiter und geprüft. Und haben gefragt, ob sie von uns nicht Ergebnisse haben können. Und da wir das noch nie gemacht haben, haben wir dann ein paar Mal mit denen, oder habe ich ein paar Mal mit denen gesprochen, habe überlegt, ob ich glaube, dass das sinnvoll ist. Und haben dann einen Testballon gemacht. Und mussten aber am Ende feststellen, dass wir erstens nichts hatten aus der Perspektive, unser Artikel ist als Quelle verlinkt, da kommen jetzt ganz viele Besucher auf uns und lernen uns kennen und bleiben vielleicht auch bei uns, weil der Artikel ja noch viel umfangreicher und schöner ist. Denn da gab es quasi keine Klicks auf die Links in dem anderen Artikel. Das andere ist immer das Thema SEO, das im Netz das leider so eine Unsitte ist.
Search Engine Optimization.
Ja, das Google sieht eigentlich vor, dass man, wenn man Links setzt und die nicht user-generated sind oder Werbung, dass man Google sagt, dieser Link hat Gewicht. Ja, ich verweise auf jemanden und so machen wir das auch, wenn wir in unseren News auf eine externe Quelle verlinken, dann ist dieser Link für Google, zählt der. Aber wer sich ein bisschen auskennt im Netz und die Entwicklertools im Browser benutzen kann, der kann ja mal gucken, wie das andere Seiten handhaben und ob Links mit No-Follow gekennzeichnet sind. Also Google gesagt wird, ignoriere das mal. Ich gebe meine Domain-Wertigkeit möchte ich jetzt nicht dieser verlinkten Domain zukommen lassen. Und das heißt, man hat dann auch nichts davon, dass man Daten rausgibt, weil man Link dann in diesem Artikel bekommt, weil der wird dann auch noch gegenüber Google rausgenommen. Und jetzt kann man dann sagen, ja, ist doch alles schön gut, ich brauche doch weder Klicks noch Link-Juice für Google. Nehmt doch einfach die Kohle in die Hand. Und da musst du feststellen, dass dann derjenige, der das in-house gar nicht mehr selber macht, weil es ihm zu teuer ist, dann auch nicht wirklich viel Geld dafür ausgeben will, dass er die Daten von wem anders holt. Und insofern hat sich das für uns in dem konkreten Fall, auch wenn wir es mal ausprobiert haben, halt überhaupt nicht gelohnt. Und unsere Entscheidung war dann machen wir es doch weiterhin einfach selber für uns, für euch. Schaltet euren Adblocker aus, dann haben wir auch finanziell was davon. Oder unterstützt uns mit Computerbase Pro. Ich kann es nur immer wieder wiederholen.
Ja. Kein Abo. Im Endeffekt, was da quasi der Takeaway ist, ne? Publikationen, denen das wichtig ist und die bereit sind, da viel Aufwand und Geld reinzustecken, die machen das selbst. Und denen, die das einfach nicht wichtig ist, die sind dann auch nicht bereit, den Aufwand und die Zeit der anderen Publikationen entsprechend zu vergüten, beziehungsweise die anderen haben dann einfach nichts davon. Und du hast es am Anfang schon angesprochen, je mehr Testergebnisse, unterschiedliche Testergebnisse von verschiedenen Publikationen es gibt, die auch wirklich unabhängig voneinander arbeiten, desto besser ist am Ende ja auch irgendwo die Situation für den interessierten Käufer.
Ja, und die Herausforderung ist natürlich dann für uns, aber auch für andere Seiten, die das Gleiche testen wie wir, dass jeder, obwohl er die gleichen Produkte vor sich hat, dem Test dann eben seinen eigenen Stempel aufdrückt und den in irgendeiner Art und Weise auch schafft zu transportieren gegenüber Lesern, die dann deswegen, auch wenn auf drei verschiedenen Grafikkarten die gleiche Seite getestet wurde, andersrum, sich dann trotzdem alle drei Artikel anguckt. Oder vielleicht auf Seite A nur jeden zweiten und bei uns aber jeden. Und so weiter und so fort. Also, ja, aus der eigenen Erfahrung klingt es gut, aber ich denke, man hat jetzt auch gerade die letzten 4, 5 Jahre viele Seiten gehen sehen, die sich irgendwann entschlossen haben, dann größer zu werden oder Themen breiter thematisch breiter aufgestellt zu werden, indem sie das dann aber, ich mal, günstig einkaufen und dann hast du die Werte und dann brauchst du ja trotzdem noch einen Fachredakteur, der damit was macht, das dann wiederum interessant genug ist und den eigenen Stempel aufdrückt. Ja, das ist leichter gesagt als getan und führt in meinen Augen schneller in die Bedeutungslosigkeit, als man sich das vielleicht erstmal so überlegt. Und reich macht es ja in der Regel dann.
Was dann, denke ich, eher die Frage oder auch noch eine Frage war, die mit dieser Frage an mich herangetragen wurde, ganz plakativ, warum tun wir uns zum Beispiel für einen Test nicht mit PCGH oder mit iOS Lab zusammen? Im Endeffekt der Zeitdruck, man hat wenig Zeit, man will es alles vergleichbar haben, aber wenn man auf unterschiedlichen Systemen testet, ist das schon schwierig. Dann können, wenn was ist, wenn irgendwo mal ein Fehler auftritt, ne? Also wer steht dafür gerade, was passiert dann? Man muss sich dann auch darauf abstimmen, dass man tatsächlich die exakt gleichen Sachen testet, mit den gleichen Einstellungen, was auch immer. Das heißt, man verliert da die Möglichkeit, selber zu steuern, worauf man den Fokus legen möchte. Es macht einen unfassbar unflexibel.
Ja, die einzige Möglichkeit, sowas überhaupt umzusetzen, ist der Gang in die Standardisierung. Aber damit bist du halt, ja, unflexibel. Dann kann PC Games Hardware nur ihr Testsystem wechseln, wenn wir unser Testsystem wechseln. Weil sonst haben wir den nächsten Artikel und können eben nicht mehr zusammenarbeiten, weil die Ergebnisse nicht passen. Und das eine ist, ob man Ergebnisse teilt. Aus den beschriebenen Gründen tun wir das eben nicht. Und ich glaube, jede Seite der von dir angesprochenen erreicht ja auch aktuellen, relevanten Leserkreis. Und manchmal sind es dieselben Leser, die trotzdem alle drei Seiten gerne lesen oder alle fünf. Und manchmal sind es auch Leser, die ganz gezielt nur eine Seite besuchen und die andere nicht oder die auch nur eine Seite kennen und die anderen gar nicht. Und nur weil man da keine Daten tauscht, heißt es ja aber nicht, dass man hinter den Kulissen nicht doch auch in Kontakt steht, weil das gibt es ja durchaus. Also wenn hier irgendwas komplett tief liegt und wir uns das nicht erklären können, ja, dann rennen wir ja nicht lachend in die Kreissäge und bringen den Artikel so online.
Sondern wenn man Testergebnisse hat, die sehr unplausibel erscheinen, dann fragt man mal nach nebenan, wie es aussieht. Wir haben bei der Intel Arc A380, die wir uns aus China importiert haben, haben wir mit Golem und Igor's Lab quasi kooperiert, von wegen, wir haben die gemeinsam importiert und wir haben uns abgestimmt, wann unsere Tests online gehen. Also diese Zusammenarbeit über die Publikation, die findet in einem gewissen Rahmen schon statt.
Ja, und das war ja damals auch aus einem ganz rationalen Grund der Fall, weil wir wussten, da gibt es einen riesen Bedarf an nicht in chinesisch verfassten Tests zu dieser Intel Arc A380, die es ja auch offiziell nicht gab. Und ihr wisst ja vielleicht alle noch, was daraus geworden ist und was Intel dann dafür eine ausgemacht hat und so weiter und so fort.
Eine Woche zwischen Lachen und Weinen.
Dann haben wir die mit Hilfe aus der Community ja importiert. Ich glaube wirklich auch jeder Einzelne hatte eine. Und gesagt, jetzt können wir uns ja komplett kaputt machen und um die Wette laufen, wer dann noch 3 Stunden vor dem anderen fertig ist. Und das kann ja auch nur dazu führen, dass man Fehler macht oder Sachen weglässt.
Lieber generell der Umfang des Tests und die Sorgfältigkeit einfach drunter leidet.
Wir haben einfach gesagt, okay, wir gehen jetzt davon aus, dass wir die einzigen Idioten gewesen sind, die überhaupt die Idee hatten, sich so ein Ding außerhalb Chinas mal anzugucken. Dann lass uns doch da sagen, wir machen
es. Sich so überhaupt so ein Ding zu kaufen.
Nächste Woche Dienstag 15 Uhr und wir haben alle Zeit. Und das ist ein schönes Beispiel, auch rückblickend über wie man damals zusammenarbeiten kann, ohne dass man sich auf YouTube immer in den Küsschen links, Küsschen rechts oder auf
den der neuesten anderen Beef Seite, starten.
Ja, die in den Haaren liegt. Und es findet eine Kooperation statt, aber unsere Testergebnisse zu verkaufen, sind wir nicht von ausgegangen, dass das großartig lukrativ ist. Hatten jetzt einen Testlauf und haben festgestellt, nee, da können wir die Zeit, die wir da reingesteckt haben, weil das ist ja dann auch wieder mit Aufwand verbunden, auch wenn er nicht so groß ist, können wir lieber in andere Themen stecken. Da habt ihr mehr von? Und wir am Ende hoffentlich auch, wenn unsere Leser wissen, woran sie sind und dann vielleicht auch der eine oder andere endlich mal über seinen Schatten springt und sagt, okay, komm, ich habe es mir zu oft angehört, ich kann Anzeigen nicht leiden, aber ich verstehe ja, dass das alles Geld kostet, auch wenn sich Fabian und Jan hier unterhalten über genau dieses Thema. Und Fabian, das machen wir auch nächste Woche wieder.
Natürlich.
Das hat uns auch wieder Zeit und Geld. Sollen wir auf dieser Note enden?
Oh, jo.
Fabian, dir eine schöne Woche. Euch auch eine schöne Woche. Wir sprechen uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao.
Ciao.